Also ich glaube, dass der VfL eine unfassbare Power hat. Und die Power der letzten Jahre war, dass sie immer überperformt haben. Also aus dem Kader mehr gemacht haben, als eigentlich drin war.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster am Tag nach dem 2:5 des VfL gegen Energie Cottbus und an dem Tag, an dem Pit Reimers vorgestellt worden ist als neuer Trainer des VfL Osnabrück. Wir, das ist mein Kollege Malte Golsche und ich, Susanne Vetter, wir sprechen heute mit zwei Spielern, mit zwei ehemaligen Spielern des VfL Osnabrück, die heute auch die Pressekonferenz und das erste Training zumindest in Teilen verfolgt haben und sich ein kleines Bild gemacht haben schon mal von dem neuen Trainer. Wir wollen natürlich über diesen Trainerwechsel sprechen, aber auch über das Spiel gestern. Das müssen wir natürlich auch tun. Und was die Zukunft vielleicht bringen kann. Und wir begrüßen hier dafür ganz herzlich im Studio bei uns Markus Alvarez und Daniel Flottmann. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Danke.
Ja, und vielleicht gleich meine erste Frage, trotzdem aber an Malte, an dich. Du hast nämlich heute das erste Interview geführt mit Pit Reimers. Wir waren beide bei der Pressekonferenz und du hast danach noch ein Videointerview geführt, was bei uns auf noz.de zu sehen ist. Haben wir ein klein bisschen Werbung auch gemacht noch, also einschalten. Ja, wie ist er denn so? Wie kam er rüber?
Ja, also ich würde sagen, für seinen ersten Auftritt, wenn man die Pressekonferenz noch mit reinnimmt, für seinen ersten Auftritt auf einer etwas größeren Bühne im Profifußball. Vorher ja lange HSV2 gemacht, da ist die Medienlandschaft ja nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Hat einen sehr guten Eindruck gemacht, einen souveränen, sympathischen. Hat auf der Pressekonferenz auch hin und wieder nochmal einen Witz eingestreut. Das war schon alles sehr sauber im direkten Gespräch. Wirkte er auch offen und das, was er sagen konnte und wollte, das hat er dann auch gesagt und manche Sachen hat er dann trotzdem auch für sich behalten.
Mhm. Daniel, du hast, glaube ich, die PK vorhin auch gesehen am Livestream, ne? Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
Ich habe das Lächeln auch gesehen. Ich habe gesehen, dass er Humor hat, dass er Bock hat. Ich denke auch, dass er diesen Optimismus mitgebracht hat, ausstrahlen wollte unbedingt. Er hat sich wohlgefühlt, souverän fand ich seinen Auftritt auch und ich bin gespannt, was da noch so kommt.
Markus, von dir weiß ich, dass du das erste Training im Ausschnitten zumindest gesehen hast.
Ja, im Livestream auf Instagram habe ich gesehen, was der VfL da mal von sich gegeben hat. War interessant zu sehen. Mal ein anderer Wind, der da war. Sehr positive Aura gehabt. Versucht natürlich auch, alles nur positiv zu begleiten. Ist, glaube ich, auch erstmal die Aufgabe von einem Trainer, der neu irgendwo hinkommt. Am ersten Tag aber auch, finde ich, sehr schwer zu beurteilen jetzt. Aus kurzen Ausschnitten zu sagen, kann das was werden oder nicht, da sind wir, glaube ich, alle offen für.
Mhm. Trotzdem vielleicht mal die Frage, Daniel, du kennst ihn, glaube ich, auch schon länger, ne? Hast zumindest immer mal wieder Berührungspunkte mit ihm gehabt. Ja. Erzähl doch mal.
Achso, ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass er ja schon bei mehreren Drittliga-Vereinen gehandelt wurde. Einfach durch Leistung überzeugt hat mit verschiedenen Stationen, auch beim HSV. Hat da den Job des Trainers von der Pike auf gelernt und am Ende spätestens mit der U21 ja auch Leistungen gezeigt, Erfolge gehabt. Und auf seiner Visitenkarte steht ja definitiv, dass er auch Spieler entwickelt hat, die jetzt natürlich auch beim VfL spielen, aber auch in der ersten Mannschaft des HSV. Und das hat ihn für andere Aufgaben auf bestimmte Shortlists gebracht.
Hat es dich denn überrascht, dass der VfL jetzt sozusagen zugeschlagen hat? Also um das kurz zu erklären, Reimers war ja noch Scout beim HSV, das heißt, da musste der Vertrag dann letzten Endes irgendwie aufgelöst werden oder so. Aber ist es für dich eine überraschende Wahl oder eher eine naheliegende? Weil der Kontrast zu Vorgänger Uwe Kuschinott ist ja durchaus schon recht groß.
Ja, also wenn ich das so beobachte, was die meisten Vereine an Trainer wählen, würde ich da sagen, dass meistens das genau das Gegenteil ausgewählt wird. Was mir aber gar nicht passt, was ich zumindest mal in Frage stellen möchte, normalerweise müsste der Verein ja eine DNA haben, eine eigene Identität, was vorgeben, was zur Bremer Brücke passt, was zur Stadt passt, was zur Mannschaft passt, die muss ja zusammengestellt sein auf einem bestimmten Fußball. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, ob Kuschinott dann wirklich das Gleiche leisten möchte, auch kann, wie Pit Reimers, ohne dass ich da gut oder schlecht irgendwie bewerten möchte. Aber ja, das ist eine Gratwanderung und das sind zwei völlig verschiedene Typen, die aber unseren VfL nach vorne bringen wollen.
Aber wie ist so dein Eindruck? Also Uwe Koschinat ist dir natürlich auch ein Begriff aus vielen Jahren im Profifußball und jetzt derzeit beim VfL. Wie siehst du die beiden Typen so im Vergleich? Wie reagiert auch so eine Mannschaft auf so einen Wechsel?
Ja gut, ich glaube, Flotti hat es gerade schon gesagt, dass wenn du mit Uwe Koschinat in eine neue Saison gehst, nachdem man zusammen abgestiegen ist, ist es, glaube ich, schon mal ein großer Vertrauensbeweis, den der Verein ihm da entgegengebracht hat, wo man dann aber auch, finde ich, wirklich dann auf Augenhöhe dann arbeiten sollte, dass dann die Verpflichtungen zum Beispiel, die getätigt werden, dann auch zu Uwe Koschinat passen, zu dem, wie er gerne Fußball spielen möchte. Er ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, wie der neue Trainer, sage ich mal, im Profifußball, sondern Uwe Koschinat kennt man schon von ein paar Stationen aus der dritten Liga. Er hat meines Erachtens eigentlich mit den Mannschaften, die er hatte, immer den gleichen Fußball gespielt, meistens auch sehr erfolgreich, und dann hätte ich ihn einfach dort vertraut. Auch halt einfach zu sagen, er passt an die Bremer Brücke, das hat man, glaube ich, immer gesagt oder das hat man auch gemerkt. Also da war schon ein Band zwischen auch Fankultur und eben Uwe Koschinat. Was man aber dann sagen muss, dass die Spieler, die dann eventuell gekommen sind, vielleicht gar nicht zu dem, wie Uwe Koschinat gerne hätte Fußball gespielt, gepasst haben. Und da muss man sich dann halt, ohne dass ich da ganz in der Materie drin bin oder noch nie selbst Trainer oder Sportdirektor gewesen bin, muss man sich aber hinterfragen, ob man das wirklich getan hat, weil auch so ehrlich müssen wir sein zueinander, zu sagen, okay, wir haben das gesehen und es hat irgendwie doch nicht gepasst. Also der Kader, der zusammengestellt worden ist, hat nicht zu der Art Fußball gepasst, die Uwe Koschinat in den letzten Jahren auf seinen Stationen halt eben gespielt hat. Und ob das jetzt besser passt zu dem neuen Trainer, das kann ich auch noch nicht beurteilen, weil dafür kenne ich den neuen Trainer zu wenig. Dann hofft man halt eben, dass ja, das besser funktioniert eben für den VfL Osnabrück.
Daniel, du hast lange unter Uwe Koschinat gespielt. Markus hat gerade angesprochen, es gab immer diesen Koschinat-Fußball, einen ganz speziellen Stil. Wir hatten den Eindruck, dass er ja natürlich hier auch selbst einen anderen Fußball spielen lassen wollte, um zu zeigen, ich kann nicht nur diesen Koschinat-Fußball, ich kann auch den anderen. Und es ist dann vielleicht fast ein bisschen tragisch, dass es ausgerechnet gescheitert ist, als er ja seinen Weg verlassen hat, auch seinen eigenen, als er sich davon abgekehrt hat?
Ja, also ich muss sagen, in der Zusammenarbeit hat mich immer sehr beeindruckt, wie er vorweg marschiert ist, wie er mit seinen Ansprachen uns mitgenommen hat als Mannschaft über seine ganze Saison, eine ganze Mission. Und ich glaube, im Nachhinein, wenn er es jetzt alles hat ein bisschen sacken lassen, wird er sich da auch am meisten drüber ärgern, dass er so ein bisschen von seinem Weg, von seiner großen Stärke abgekommen ist. Er hat sich selber ein bisschen zurückgenommen, hat seine Co-Trainer mehr machen lassen, hat von der Führung ein bisschen abgegeben, was aus meiner Sicht seine Stärke ist, seine Menschenführung. Und ja, wollte es natürlich allen zeigen, dass er noch anderen Fußball spielen kann. Ich weiß gar nicht, ob sein, also wofür er steht, was Markus gerade auch meinte, das passt zur Bremer Brücke. Also wenn ich an Bremer Brücke denke und Marc Haider, wie er vor der Ostkurve grätscht und das ganze Stadion steht, ich glaube, das gehört auch zu Uwe Koschinat-Fußball. Ich glaube, dass hohe Ballgewinne, Intensität, Power, Gradlinigkeit, Energie, dass das alles sehr gut zum Flutlichtfußball Bremer Brücke passt. Von daher ja, tue ich mich da schwer, richtig oder falsch zu sagen, was den Fußball angeht. Aber ich bin davon überzeugt, dass er es bereut, seine Art geändert zu haben, von seinem Weg abzukommen.
Der, ja, der Eindruck liegt natürlich nahe, zumal, weil er jetzt nun mal auch seinen Job verloren hat. Konntet ihr die Entlassung, die nach dem 2:3 gegen Mannheim dann am Sonntag recht schnell kam, nachvollziehen? Einerseits die Entlassung an sich, die Gründe dafür, aber auch den Zeitpunkt?
Ich glaube, da ist Flotti ein bisschen mehr im Thema, weil er ja eben auch noch in gewissen anderen Formaten öfters mal Experte ist. Ich verfolge den VfL oder generell die dritte Liga auch sehr intensiv. Habe auch immer noch zu vielen Spielern ja, Draht, wie zum Beispiel in Mannheim mit Martin Kobylanski. Ich weiß auch, dass sie keine einfache Zeit hatten, obwohl sein Ziehvater Marco Antwerpen da war. Mit dem auch nicht jeder zurechtkommt, ne? Ist ja auch ein spezieller Typ. Es ist immer schwierig zu sagen, ob der Zeitpunkt der richtige ist oder nicht, weil sagt man jetzt, macht man in der Länderspielpause vielleicht so einen Trainerwechsel, ja, dann hast du 2 Wochen bis zum nächsten Spiel, die Jungs machen sich Gedanken, ist es dann nicht vielleicht besser, es dann doch so kurzfristig zu entscheiden, wie der VfL es jetzt gemacht hat, weil man sagt, okay, man hat aber am Dienstag schon wieder die nächste Chance, es besser zu machen, dann ist es einfach für die Jungs ein bisschen einfacher, die schlechten Erinnerungen oder diese Last, die man in dem Moment mit sich trägt, weil jeder Fußballer, der das mal selbst mitgemacht hat, weiß, dass dann Last ist, auch wenn immer viele sagen, ja nein, unsere Schultern hängen nicht und unsere Köpfe sind oben und wir haben Selbstvertrauen. Ne? Das ist meistens halt eben nur die Floskeln, die man nach außen hin gibt, aber wie es in einem selbst drinnen aussieht, sagt man ja dann nicht so oft. Deshalb kann man davon halten, was man möchte von dieser Entlassung auf einen Samstag, wenn du auf einen Dienstag wieder spielst. In der normalen Woche hätte es vielleicht auch getan, weil wie wir leider jetzt gestern sehen mussten, hat dieser Kurzzeiteffekt dann doch nicht eingesetzt, ne, den wir uns alle erhofft hatten.
Mhm. Ist das da nicht auch zu knapp, ehrlicherweise, dann zu erwarten, dass man da noch groß was umstellt?
Also ich glaube, dass sich jeder Trainer beschwert hätte über eine volle Trainingswoche und da schon irgendwelche Effekte. Also das nicht dieser Zeitpunkt, wenn ich die ersten 60, 70 Minuten in Mannheim nehme, würde ich sagen, ist er überraschend. Weil das, was ihm mehr oder weniger vorgeworfen wurde, ist, war da jetzt. Natürlich wurden Fehler gemacht, aber da steht er ja nicht selber auf dem Platz. Aber die Art und Weise war schon so, dass man in Mannheim 3 Punkte mitnehmen kann. Von daher war dieser Zeitpunkt schon überraschend, dass in der Kürze der Zeit dann auf so einen Effekt gehofft wird, der ja nur kurzfristig sein kann. Köpfe frei, irgendein Rucksack, der abgenommen wird oder so. Das ist also aus meiner Sicht ganz schön schwach, wenn man darauf hofft. Natürlich wurde er schon oft ausgewählt. Von daher, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Die nächste Aufgabe, da bin ich bei Alba, ist dann immer sehr einfach. Da kann man sich darauf fokussieren, da kann man dann auch wieder die neue Chance nutzen. Allerdings war das gestern nichts.
Woran ist es denn gescheitert? Ihr habt das Spiel gesehen. Ist es, woran lag es? An vielen Dingen. Ne?
Bevor Alba ausholt, ich möchte mal kurz noch zu Wort kommen. Also ich möchte auch den Gegner loben. Ich muss sagen, dass ich den Weg von Pele schon sehr lange halt verfolge, seit unserer Zusammenarbeit, keine Frage. Und wofür seine Mannschaften immer stehen, ist dieser mutige Ballbesitzfußball aus einer sehr guten Struktur und sehr gutes Positionsspiel. Und damit waren sie gestern einfach eine Nummer zu groß für den VfL. Natürlich gehört auch Euphorie zu, da gehört ganz viel Rückenwind zu, mit dem Cottbus nach Osnabrück kam, aber das war ein überzeugender Auftritt. Trotzdem waren sie gestern verwundbar und das hat der VfL nicht ausgenutzt.
Und jetzt vor bitte, allem, Alba. Weil, glaube ich, das kann man schon so sagen, diese Struktur, das war schon sehr deutlich, dass die Struktur, die Cottbus hatte, das war, was dem VfL am meisten gefehlt hat, ne?
Ja, also ich habe jetzt mal kurz mein Handy rausgeholt, nicht hier disrespektierlich den anderen gegenüber, sondern weil ich auch gerade gesagt habe, dass ich ja immer noch einen guten Kontakt zu vielen Jungs pflege. Unter anderem gestern Timmy Thiele, der glaube ich ein Weltklasse-Tor schießt. Das ist dann einfach Qualität. Dem habe ich geschrieben, das war wirklich krank, Bruder. Auch wenn es mich in meinem Herzen trifft, aber das Tor hast du unfassbar geil gemacht. Thiele Dax hat zugeschlagen, bleib gesund und weiterhin viel Erfolg. Chapeau, mein Freund. Also da muss man auch, wie Flotti das schon gesagt hat, einfach mal anerkennen, dass Cottbus einfach einen geilen Fußball gespielt hat, genau gewusst hat, was sie an der Bremer Brücke erwartet. Natürlich auch wahrscheinlich von Pele Wollitz.
Der kennt sich ein bisschen aus.
Ja, ein bisschen. Der wird die Jungs auch heiß gemacht haben, gerade mit seiner Vergangenheit, die er hat. Der wollte hier auf jeden Fall die 3 Punkte mitnehmen. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Und wenn du dann halt eben siehst, dass so ein Spieler wie Timmy Thiele, der auch viel Pech gehabt hat mit seinen Verletzungen, dir dann halt als Trainer auch immer noch das gibt, was du erwartest, dann muss da ja auch menschlich was dahinter stecken. Weil wenn jetzt zum Beispiel Pele jetzt kein guter Typ wäre, dann würde so jemand wie Timmy Thiele auch diese Leistung gar nicht mehr abrufen können, sondern er hat sich immer wieder zurückgearbeitet und das ist halt das, was man auch beim VfL, glaube ich, gerne sehen würde. Dass man halt auch, wenn es mal schwierige Phasen gibt, ob das jetzt persönliche schwierige Phasen sind oder als Team oder als Mannschaft, dass man da halt einfach sagt, okay, komm Jungs, lass uns die Arschbacken zusammenkneifen, auf gut Deutsch gesagt, und lass uns einfach jetzt hier für VfL Osnabrück, ich meine, das ist ein Traditionsverein, das ist nicht, glaube ich, selbstverständlich, dass man das Trikot hier tragen darf. Wenn ich es aber tragen darf, dann muss man das auch spüren. Und das hat man hin und wieder, fand ich, in der letzten Zeit halt eben nicht gespürt, sondern hat sich jeder versucht, hinter dem anderen zu verstecken. Da sind wir aber auch wieder beim nächsten Punkt. dass wenn du dann so Spiele spielst und du kommst aus der Halbzeit raus, die Analyse von den ersten zwei Toren können wir gleich nochmal machen, aber wenn du dann eben dieses 2-2 erzielst und dann bauen hinten einer oder zwei halt so ein Ding, so, dann stehst du an der Linie als Trainer und da kannst du, keine Ahnung, auch Pep Guardiola, glaube ich, sein, schlägst du die Hände über den Kopf zusammen und denkst dir so, scheiße, ich kann doch gar nichts dafür, was da gerade passiert ist. Also als Trainer bist du dann quasi immer der Buhmann und alle sagen, ja, was ist das für eine Entwicklung, keine Entwicklung. Aber wenn du jedes Spiel andauernd, und ich fand, das waren viele Spiele beim VfL so, irgendjemanden hast, der immer einen persönlichen Fehler macht, ja, dann bist du irgendwann als Trainer halt auch verloren an der Außenlinie, ne? Weil du dir so denkst, so, boah, im Training sieht das alles gut aus, dann gehen wir auf den Platz, keine Ahnung, und es geht nach hinten los. So. Mhm. Und dann kannst du als Trainer halt auch irgendwann nicht mehr angreifen, um diese persönlichen Fehler zunichte zu machen. Wenn du mit einem falschen System spielst, kein Problem. Wenn du einen schlechteren Spieler aufstellst als den besseren, was kein Trainer dieser Welt macht, das hat mir Daniel Thun erklärt, er wird nie einen schlechteren für einen besseren tauschen, weil er irgendwie Sympathien für ihn mehr pflegt als für ihn. Jeder Trainer will gewinnen. Aber wenn sowas halt passiert, dass jedes Spiel irgendjemand einen groben Schützer drin hat, wo es dann hinten halt klingelt, dann hast du halt ein Problem. Und das ist so in dieser Saison, glaube ich, so ein bisschen halt auch das Problem vom VfL Osnabrück gewesen.
Tim Dannenberg, der gestern den Interimstrainer machen durfte, hat dann auf der Pressekonferenz darüber gesprochen, dass es im Grunde nur mentale Probleme sind. Also er hat individuelle Qualität, sei nicht das Thema, auch strukturelle Fragen vielleicht nicht, aber halt einfach Kopfproblem. Ist das so einfach oder ist die Erklärung nicht doch komplizierter?
Glaube ich, sehr einfach gesagt von Danne. Ich glaube, da hat er auch ein bisschen die Mannschaft geschützt einfach. Mhm. Kein Trainer haut auf seine Mannschaft drauf. Dafür ist ein Trainer, glaube ich, auch da, um sich dann halt eben schützend vor seine Mannschaft zu stellen. Was er intern dann mit der Mannschaft bespricht, kann gerne auch was anderes sein. Aber ich glaube dann halt eben nicht, dass es nur mentale Probleme sind. Und wer die letzten Spiele gesehen hat, bestimmt kann der eine andere mehr oder könnte näher an seinen 100% kommen, dann ist er vielleicht in der dritten Liga auch richtig. Aber wenn man halt eben nicht oft genug an seine 100% rankommt, dann reicht es halt auch nicht in der dritten Liga. Und das muss man dann halt einfach einsehen. Und ich glaube, leider hat das Spiel gestern das halt auch wiedergegeben, dass wenn du in der dritten Liga nicht auf 11 Positionen bei nahezu 100% bist, dann schlägt dich halt eben auch ein Aufsteiger bei dir zu Hause mit 5-2. Und dann, glaube ich, ist das immer einfach gesagt, einfach nur, ja, die mentalen Probleme sind das. Ich glaube, das ist eher dann ein bisschen schützend für eine Mannschaft.
Achso, ja, also...
Daniel, du nickst.
Ja, klar. Also, wenn wir, also aus der Sicht eines Trainers. Und dann wird ja oft in den, wie ihr auch heute Pit Reimers in der PK befragt habt, über Formationen gesprochen, die ja nur eine Hilfestellung sind für die Spieler. Aber gestern wirken ziemlich viele Spieler sehr hilflos. Hm. Und ich will gar nicht sagen, also wenn wir jetzt über Dreierkette oder Fünferkette, wenn wir das mal auflösen könnten, ich bin mir sehr sicher, dass die Trainer erkannt haben, dass die Außenverteidiger in der Defensive, also Außenverteidiger,
beide,
ihren Job halt nicht so gut können in die Defensive, wie sie nach vorne sind. Deswegen spielen die halt mit einer Dreier- bzw. Fünferkette, weil sie ihre Stärken eher nach vorne haben. Wenn dann aber die Mannschaft auf dem Platz es selber nicht alleine nicht hinbekommt, ist das ein Alarmsignal. Ich glaube, Alva, du hast auch in Mannschaften gespielt, die können das auch alleine auf dem Platz regeln. Wenn was nicht läuft, dann kommt man zusammen, dann bespricht man das, dann nutzt man mal so eine Trinkpause, Verletzungspause, dann findet man da schon zusammen einen Weg. Natürlich muss der Trainer, und da war Tim Dannenberg gestern ein bisschen alleine auf weiter Flur mit seinem Team, er war auch machtlos. Ich kaufe ihm das ab, dass das für ihn eine Herzensangelegenheit war. Deswegen tat ihm der Abend gestern auch sehr doll weh. Trotzdem hätte ich da von der Mannschaft halt mehr erwartet. Und ja, da ist es vielleicht gerade eine Kopfsache, alles wieder in Gang zu kriegen. Ich glaube, dass da einige Spieler sind, die das Ruder mal in die Hand nehmen müssen.
Hm. Kannst du mal kurz nur so, weil er ja öfters mal auch andere Mannschaften in der dritten Liga sieht, da würde ich gerne mal von ihm wissen, falls ich auch eine Frage stellen
Na
darf,
klar. Auf
jeden Fall. Wen er denn da so in dieser Pflicht halt sieht, dieses Ruder rumzureißen, weil das hat man ja eben gestern, obwohl man ja immer sagt, okay, Eule ist so jemand, Gnase ist so jemand, aber da war ja gestern meines Erachtens dann doch, alle haben so ein bisschen versucht, das auf den anderen so zu übertragen, wen er da so, auch weil er ja andere Sachen sieht, mal vielleicht auch sagen kann, ich fand es immer gut, auch als Spieler, wenn man mir gesagt hat, ey, du hast immer so, ne, viel am Reden, aber dann lief er halt auch mal. Vielleicht einfach mal sagen kann, wen er so aus seinen Expertenaugen da halt sieht, in dieser Pflicht einfach vorweg zu marschieren. Ne? So.
Du kannst ruhig die Frage direkt stellen.
Ich wollte sagen, ich freue mich jetzt mal, wenn ich von Alba von dir eine Frage, ist der ja Wahnsinn. Ja, normalerweise stelle ich ja die Fragen, aber gut. Nee, aber ich bin ja voll bei dir. Also der Kapitän darf sehr gerne das Ruder in die Hand nehmen. Ich glaube, dass eine Achse stabil sein muss. Und da fängt es ja gerade schon beim Torwart fange ich da an, der auf mich sehr verunsichert wirkt. Ja, und so kann ich eigentlich weitergehen. Ich glaube, dass Dave Gnase ein Ausnahmespieler ist für die Liga. Gerade aber auch nicht an seine 100% rankommen, wie du es gerade gesagt hast. Der Einzige, der ja für mich gerade ein Unterschiedsspieler ist, auf den ich wirklich Hoffnung habe, wenn er am Ball ist, wenn er das macht, was er kann, dann ist das Chancey McCullough, der aber gerade körperlich nicht in der Situation ist. Ja, genau. Also zumindest nicht über 90 Minuten, aber jedes Mal, wenn er am Ball ist, habe ich eine Hoffnung. Und da sind noch ganz viele junge Spieler, wo ich das Potenzial sehe, aber von denen kann ich jetzt nicht erwarten, dass sie vorweg marschieren. Von daher, ja, so, ich finde auch, dass Kehl mit seiner Qualität einer ist, der an so einem guten Tag ein Spiel entscheiden kann. Ich dachte auch, dass es in Mannheim in diese Richtung geht, aber ihm jetzt den ganzen Last aufzulegen, das wäre einfach zu viel. Deswegen ja, möchte ich da gar keinen mehr dann in diesen Mittelpunkt rücken oder so. Das dürfen dieses Spotlight dürfen die selber betreten.
Ich habe jetzt ein bisschen ein Déjà-vu-Erlebnis, und zwar an die letzte Saison. Da haben wir davon gesprochen, wo ist die Achse, wo sind Führungsspieler, wo sind diejenigen, die das Wort ergreifen, wie kriegt man da jetzt eine Struktur rein? Und diese Probleme, die wir jetzt so skizziert haben, auch dass man teilweise in der Defensive nicht diese Stabilität hat, dass man offensiv einem die Durchschlagskraft fehlt und dass man eben eine gewisse Struktur im Spiel vermisst, sind alles Probleme, die man letzte Saison ja besprochen hat. Hat man zu wenig daraus gelernt oder hat man gedacht, dass die dritte Liga vielleicht anders funktioniert?
Also wär
schon oder mal seht ihr das ganz anders?
Nö, da bin ich vollkommen auf deiner Seite. Wer die dritte Liga sagt, dass es so funktioniert oder sie anders funktioniert oder was auch immer, ich glaube, VfL Osnabrück war lang genug in der dritten Liga, um zu wissen, wie dritte Liga funktioniert. Und in der dritten Liga hat jede Mannschaft seine Daseinsberechtigkeit. Da kann auch im Normalfall, falls mal eine Mannschaft ein bisschen nachlässt, auch eine Mannschaft, die normalerweise, keine Ahnung, gegen den Abstieg spielt, auch mal gegen den ersten gewinnen. Dritte Liga war schon immer sehr ausgeglichen und immer sehr hart umkämpft. Und so sehe ich dieses Jahr diese Liga auch wieder. Also ich finde jetzt, außer wenn man halt vielleicht mal Aue jetzt rausnimmt, die finde ich extrem stark dieses Jahr, kann wieder jede Mannschaft schlagen. Und sich dann darauf verlassen zu wollen, dass die dritte Liga vielleicht anders ist oder wir anders in die dritte Liga gehen müssen, als wenn die zweite Liga gehen, ja, musst du definitiv, weil zweite Liga ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderer Fußball, weil da einfach viel mehr meines Erachtens Raumverteidigung noch extremer gespielt wird als in der dritten Liga. In der dritten Liga brauchst du, glaube ich, einfach Jungs, die Bock drauf haben, die wissen, dass es dreckig wird, in Anführungszeichen. Und zu dem Thema Führungsspieler oder, keine Ahnung, Lautsprecher, was auch immer, man muss ja nicht immer unbedingt viel reden, um ein Führungsspieler zu sein oder ein Lautsprecher zu sein. Es reicht ja auch einfach, wenn du vorne wegmarschierst. Ne? Ich glaube, das beste Beispiel hatte hier Flotti vorhin schon gesagt, Marc Haider, der vor der Ost gegrätscht hat, der hat nie viel geredet, der hat einfach gemacht. So, und wenn es diese Leute halt gibt, dann reicht das oftmals. Ich glaube aber, dass aktuell in der Mannschaft einer fehlt, der den anderen so ein bisschen den Druck wegnimmt. Einfach so ein Clown vielleicht, sage ich mal in Anführungszeichen, der sagt so, mir ist egal, die Leute sollen über mich lachen, die Leute sollen auf mich den ganzen Ballast schießen und immer ist der und der schuld und mir macht das nichts aus. Also so wie in Mannheim zum Beispiel in Terence Boyd. Ich glaube, der hat so ein hartes Fell über die Jahre entwickelt, dass der sagt, scheiß drauf, ich mache in der 93. das Tor, ich zeige mein Zyklopenauge und alles andere, bedankt euch später. So jemand, glaube ich, fehlt gerade so ein bisschen beim VfL. Hätte Chance sein können, wenn er halt eben diesen Fitnessstand schon hätte, was man aber auch ihm nicht vorwerfen darf, nachdem er jetzt lange Zeit nicht regelmäßig gespielt hat. Ich glaube auch, dass er noch sehr, sehr wichtig sein wird für den VfL, weil er halt eben dieser Unterschiedsspieler ist. Da sind wir aber beim nächsten Punkt zu sagen, okay, wir wollen diese Unterschiedsspieler, wir wollen Leader, aber wenn du dann die Chance hast, einen Leader vielleicht zu verpflichten, haben viele Trainer aber auch Angst vor diesem Spieler, der vielleicht eben ja, laut sein könnte, der vielleicht so eine Kabine auch auf seine Seite ziehen könnte und dann, das glaube ich immer, es wird immer nach außen hin gesagt, wir suchen Unterschiedsspieler, wir wollen Leader haben, das ist immer das, was man nach außen gerne kommuniziert, aber wenn man dann in den eigenen vier Wänden ist, dann hat man vielleicht eher Angst vor diesen Spielern.
Also Alper, ich habe dir sehr gut zugehört und ich muss sagen, es hört sich so ein bisschen an, als ob wir dich beschrieben hätten.
War das eine Bewerbung?
Ah, dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Nein, aber ich war tatsächlich dieser Spieler. Also ich war so, ich denke, die Leute kennen mich lange genug. Ich muss da jetzt auch irgendwie keine Lobeshymnen auf mich selbst erzählen. Ich war vielleicht nicht gerade ein Trainingsweltmeister. Ich war auch vielleicht nicht einer, der die 12 Kilometer im Spiel gelaufen ist. Aber ich glaube, du kannst jeden meiner Mitspieler fragen, dass ich immer gesagt habe, ey Jungs, macht euch keine Gedanken, ich regel das. Und das war dann nicht nur so, dass ich das dann halt so gelabert habe, sondern meistens, also ich sag mal, in 9 von 10 Fällen war es dann auch so. Und das hat, glaube ich, einfach der Mannschaft gut getan. Und so habe ich mich ja auch nicht verändert. Also ich bin immer noch so, ob ich jetzt in der 3. Liga bin, ob ich in der 2. Liga war oder ob ich jetzt in der Oberliga bin. Das ist aber halt meine Art und Weise. Aber trotzdem bin ich damit auch oftmals angeeckt. Und dann halt auch gerade bei Führungspositionsinhabern, wie halt eben dem Trainer oder auch mal mit einem Sportdirektor. Das konnte ich aber auch abhaben. Am Ende ist der Trainer immer am längeren Hebel. Da habe ich auch manchmal meine Konsequenzen dann damit tragen müssen. Aber ich glaube, für die Mannschaft war ich immer gut. Und ich denke, dass so jemand halt auch einfach jetzt gerade dem VfL gut tun würde.
Hm. Man hört bei euch beiden raus, dass ihr von diesem Kader nicht komplett überzeugt seid, der da zusammengestellt wurde von in der Sommerpause von Uwe Kuschinat und hauptverantwortlich von Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann. Ein Thema Erwartungsmanagement. Es wurde ja nicht so richtig irgendwie ein Saisonziel ausgegeben. Wo will der Verein eigentlich hin? Wie will man überhaupt spielen? Was ist so der Plan, die Vision für diese Saison? Ist das auch ein Ding, das der Mannschaft eventuell fehlt und vor allem aber auch den Druck bei den Fans höher werden lässt, weil die natürlich denken, ja, wir sind gerade aus der 2. Liga abgestiegen, eigentlich müssten wir sehen, dass wir direkt wieder hochkommen.
Also ich glaube, dass diese Erwartungshaltung grundsätzlich ein Problem ist. Also dass man sich ein bisschen zu gut für die 3. Liga fühlt und den Ball mal auf die Tribüne zu kloppen und ja, seine Art einfach so ein bisschen verlassen hat. Das hatte ich ja vorhin bei Uwe Koschinat schon gesagt. Wenn ich jetzt mich in den neuen Trainer hineinversetze und das hat er heute ausgestrahlt, ich hatte schon den Eindruck, dass er weiß, was er jetzt zu tun hat. Ich glaube, Lösungsansätze oder so ist da gefallen, hast du ja auch nochmal nachgefragt. Von daher dieses, wie das jetzt weitergehen kann und wie man Selbstvertrauen wieder bekommt, das ist ja ganz wichtig, also dass man die Aufgabe annimmt, dass man selber weiß, heute ist Tag 1, wir können noch mal richtig anpacken, aber nur gemeinsam. Also mir fehlt auch, dass es eine Einheit ist, dieses Commitment zueinander und zu der Aufgabe. Und dann gehe ich davon aus, dass der Trainer natürlich über eine gemeinsame Idee erstmal gegen den Ball, ein gemeinsames Pressing, gemeinsames Gegenpressing, 2 Kämpfe, die man gewinnt. Dadurch bekommt man Selbstvertrauen, gelungene Aktionen.
Also einfache Sachen, nichts Kompliziertes, sondern wirklich erstmal so die Basics.
Also ich habe mehrfach mich auch schon als Trainer reinrufen lassen, einfach spielen. Ich glaube, das passt nicht so ein.
Super Anweisung.
Ja, wenn ich das so einfach sagen würde, würde wahrscheinlich abwinken. Das wäre dann ein längeres Gespräch nach dem Spiel. Ich glaube, jeder soll das tun, was er kann, was er in die Waagschale werfen kann, damit es wieder in die richtige Richtung geht. Ich glaube, da kommt es drauf an und da gibt der neue Trainer mehr Optimismus oder Grund zur Hoffnung. Und deswegen dieses Positive, was er dann wirklich entfachen möchte, das soll auch Selbstvertrauen geben und das holt man sich durch kleine Schritte und die müssen jetzt angegangen werden.
Apropos Einheit, das hat auch Erik Engelhardt gestern im Interview nach dem Spiel gesagt, wir müssen wieder eine Einheit werden. Alva, ist das was man, wie kriegt man sowas hin?
In einem Negativlauf ist es, glaube ich, immer sehr schwer, dann zu sagen, okay, wir müssen wieder eine Einheit werden, weil wenn man selbst als Spieler mal in der Kabine gesessen hat und dann halt eben so negative Erlebnisse hatten, was ich auch ein Jahr lang in Osnabrück hatte, also hier waren nicht immer nur goldene Zeiten, als ich da war, dann ist es schwierig zu sagen, okay, lass eine Einheit werden. Aber als erfolgreiche Zeiten da waren, dann sind wir halt sonntags nach dem Auslaufen alle zu mir in den Garten gegangen und haben, glaube ich, mit 12 Mann plus Frauen und Kindern gegrillt. Dann fällt dieser Zusammenhalt oder dieses Beisammensein halt einfacher. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, dienstags 5-2 auf den Sack bekommst, hast du, glaube ich, auch mittwochs nicht unbedingt Bock, wieder deine anderen 22, 23 Mitspieler 10 Stunden zu sehen. Also, glaube ich, fällt auch ein bisschen dieses Einheitwerden oder Teamwerden, steht und fällt alles so ein bisschen auch mit dem Erfolg. Andersrum kann man sagen, okay, Daniel Thun, wir haben ihn damals ausgelacht, als er mit uns irgendeine Fahrradtour mit Zelt aufbauen und Lagerfeuer und Zettel schreiben ohne Handy gemacht hat, haben wir ihn ausgelacht. Naja, was passiert ist, wissen wir alle, wir sind aufgestiegen in diesem Jahr.
Also, es hat nur, glaube ich, keiner das Feuer angekriegt mit dem Feuerstein oder so, ne? Da musste dann doch irgendwie...
Ja, gut, wir hatten ja Rollo dabei, da wussten wir, dass da ab und zu Winnie, dass sie ab und zu mal so eine Zigarette rauchen. Okay. Und haben so getan, als ob es der Feuerstein gewesen wäre. Nein, aber ich denke halt eben gerade so Erlebnisse, die man dann eben hat, die verbinden dann halt ein. Und es ist natürlich auch, glaube ich, schwer, dass wenn man dann halt eben Spieler holt, die geholt worden sind, die dann eventuell auch nicht unbedingt Deutsch sprechen, fällt ja auch nochmal ein bisschen schwieriger dann mit allen zu kommunizieren, weil ich weiß aus meiner Erfahrung, dass nicht jeder Fußballer 4 Sprachen spricht. Mhm. Heutzutage sollte Englisch zumindest gang und gäbe sein, gerade wenn du mal oben anklopfen möchtest, international, wie auch immer, dann. Aber wir sind immer noch in der dritten Liga. So, und wenn du dann halt eben Spieler holst, die erstmal vielleicht auch Deutsch lernen müssen, dann ist es ja auch ein Integrationsprozess. Wir hatten damals Asan Shizei geholt, ne? Wo dann auch wirklich aber viele versucht haben, und er konnte ein bisschen Englisch, das wenigstens auf diese Art und Weise ihn zu integrieren, was auch klappt. Aber am einfachsten ist es, glaube ich, mit Erfolge jemanden zu integrieren oder auch ein Teamgefüge oder ein Team zu schaffen, weil damit steht und fällt alles.
Um darauf nochmal zurückzukommen, so ganz platt, für wie gut haltet ihr denn den Kader? Wo müsste der VfL rein von der sportlichen Qualität, wo müsste der VfL stehen? Und wie bewertet ihr daraufhin jetzt quasi auch die erste Transferphase von Philipp Kaufmann?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!